Herzlich willkommen zum Podcast Conscious Growth für ein neues Bewusstsein in der Wirtschaft. Ich bin Peter Martin. In meinem Podcast spreche ich regelmäßig mit Menschen darüber, wie wir heute schon zu einem neuen, besseren Morgen beitragen können, wie wir nachhaltiges Wachstum erzeugen und welches Bewusstsein es dafür braucht. Wir nennen es Conscious Growth. Heute habe ich einen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Er steht für Beständigkeit, Leidenschaft und Weitblick. Eigenschaften, die in unserer schnelllebigen Zeit unverzichtbar sind. Hans-Jürgen Kalmbach ist seit mehr als 25 Jahren Teil der Hans Grohe Group und führt seit 2018 das Unternehmen als CEO. Er hat das Unternehmen von innen heraus kennengelernt, es in unterschiedlichen Rollen geprägt und gesteuert und ist heute mit einer klaren Vision für die Zukunft unterwegs. Hans Grohe ist vielen als Premium-Marke für außergewöhnliche Wassererlebnisse bekannt. Aber das Unternehmen engagiert sich weit über das Kerngeschäft hinaus. Und genau diese Verbindung zwischen Innovation, Verantwortung und Engagement gehen wir in diesem Gespräch auf den Grund. Wie bleibt man als Unternehmen langfristig motiviert, fokussiert und leidenschaftlich? Und welche Impulse kann ein Unternehmen oder eine Unternehmensführung auch aus dem Radsport ziehen? Wir sprechen über Werte, über innere Ruhe in bewegten Zeiten und darüber, was es heißt, mit Vision und Verantwortung zu führen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Hans-Jürgen Kalmbach.
Peter, herzlichen Dank für die Einladung. Auch ich freue mich über unser Gespräch.
Ja, es ist beeindruckend. Wir haben uns ja so kennengelernt. Ich weiß noch, wir waren in Mailand. Ihr hattet eine großartige Party über den Dächern von Mailand. Es war einfach so ein wunderbarer Frühlingstag. Bei euch war Axur, es war die Axur-Party, glaube ich.
Genau.
Und ich war begeistert von dem Puls, den ich da erlebt habe. Und dann kam irgendwie jemand zu mir und hat gesagt, jetzt musst du unbedingt mal den Hans-Jürgen kennenlernen. Und du hast trotzdem, dass du von vielen Menschen umringt warst, auf einmal den Fokus von allem anderen auf mich gerichtet. Und du wolltest dann in diesem Moment wissen, wer ich bin und vielleicht auch, was ich zu bieten habe. Und von was ich beeindruckt war, war, also trotz des Trubels, diese Energie dieses ersten Augenblicks und dein Fokus auf unser Gespräch und dass du dann, es ging ja nur 3 bis 5 Minuten, hast du gesagt, wir sollten uns nach Mailand unbedingt mal sprechen. Und so kamen wir zusammen. Insofern, das, was ich gerade über dich erzählt habe, so ist es mir im ersten Moment gegangen. Und darum vielleicht mal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wer bist du, woher kommst du und was macht diese besondere Gabe aus, sich so zu fokussieren?
Ja, Peter, ich bin jetzt 50 Jahre alt. Letztes Jahr habe ich auch diesen Meilenstein persönlich genommen. Aufgewachsen im Schwarzwald, in einem kleinen Ort. Du hast mich schon vorgestellt und meiner langjährigen Erfahrung, Karriere mit Hans Grohe. Ich bin zu Hans Grohe über ein duales Hochschulstudium gekommen, also Studium mit Praxisbezug. Habe viele Karrierestationen bei Hans Grohe erleben dürfen, quasi lifelong gelernt und bin seit 2018 Vorsitzender des Vorstands. Vielleicht 2, 3 Worte zu Hans Grohe. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer genießen alle die Schönheit des Wassers mit unseren Produkten im Badezimmer oder auch in der Küche. Hans Grohe feiert nächstes Jahr 125 Jahre Jubiläum. Wir sind im Schwarzwald gegründet worden von Hans Grohe. Dort, wo andere Urlaub machen, arbeiten wir im Kinzigtal. Und spannend zu Hans Grohe muss man auch wissen, aus diesem Unternehmen, aus diesem Familienbetrieb, sind 2 globale Konzerne entstanden, nämlich wir, Hans Grohe, wir sagen auch gerne das Original aus dem Schwarzwald, Und die anderen, den Namen nennen wir nicht so gerne als Hans-Kohl-Kollegen, die Blauen sozusagen, aber zwei Unternehmen, die weltweit aktiv sind. Wir produzieren Handbrausen und in der Zwischenzeit gestalten wir luxuriöse und Premium-Bäder. Mhm. Ich hatte das Glück, Peter, bei Hans-Kohl sehr viele Erfahrungen sammeln zu dürfen. Herausfordernde Erfahrungen, indem ich Hans-Kohl viel unterstützt habe in der internationalen Expansion. Wir haben jetzt 55 Auslandsniederlassungen.
Wow.
So in 50 war ich ungefähr in verschiedenen Aufgaben. Habe also die Welt für Hans-Kohl sehen dürfen. Ich habe viele Geschäftsfelder mitentwickelt, aufgebaut. Hans-Kohl in der Transformation mit unterstützt. Wir kamen eigentlich historisch von der Brausenseite, also Duschen, haben sehr stark in Richtung Armaturen uns entwickelt und jetzt sind wir unterwegs Richtung Gesamtbadanbieter. Durfte also sehr viel miterleben und habe dann 4 Jahre im Konzern, wir sind mehrheitlichen Unternehmen zugehörig zum Masco-Konzern. Also wir sind, so beschreibe ich Hans-Kohl gerne, ein Familienunternehmen mit amerikanischen Mehrheitseigentümern. Mhm. Und da konnte ich im Konzern bei unserer Schwesterunternehmung in USA auch 4 Jahre erleben. Und insofern bin ich jetzt mit der USA-Zeit knapp 30 Jahre dabei und hatte, wie gesagt, das Glück, viele prägende Momente auch zu erleben. Arbeit mit der Familie, Arbeit mit den anderen Gesellschaftern. Ich habe auch meine Frau bei Hans-Kohl kennengelernt. Das ist dann so ein privater Meilenstein. Mhm. Und jetzt kann man immer sagen, das habe ich für mich natürlich auch immer wieder reflektiert, Peter, Erfahrung nur in einem Unternehmen, ist es ausreichend? Ich hatte Gelegenheit, vieles Verschiedenes kennenzulernen und immer wieder neue Herausforderungen zu bekommen. Und ich glaube, gerade im mittelständisch geprägten Unternehmen ist diese Erfahrung, dieses Vertrauen in Menschen und auch in Anführungszeichen dieses Grounding, das ich wahrscheinlich habe von meiner Herkunft, entscheidend auch gewesen, damit ich vor jetzt 8 Jahren in diese Rolle gekommen bin. Weil so eine Rolle musste Vertrauen auch von den Eigentümern und von der Führung haben.
Ja, und wenn du von diesem Vertrauen sprichst, also du musst ja einiges mitgebracht haben, dass man dir dieses Vertrauen schenkt. Also du hast erzählt, dass du ja im Ausland für Hans-Kohl lange tätig warst und auch Märkte für sie erschlossen hast. Was war sozusagen dein Learning dabei? Also Hans-Kohl mal vom Ausland kennenzulernen. Also man war ja zuerst eigentlich Deutschland und dann Europa. Aber wann kam sozusagen der große Schritt zur Internationalisierung?
Ja, als ich einstieg bei Hans-Kohl 1995, da war das Unternehmen um die 200 Millionen groß. Wir sind jetzt bei 1,4 Milliarden. 65% des Geschäfts war in Deutschland und meine Aufgabe war dann im Vertrieb Deutschland, dem damaligen Vertriebsleiter zu helfen, den Vertrieb neu auszurichten. Und das haben wir dann in Deutschland sehr erfolgreich geschaffen, weil wir alle können uns gerne an die Erweiterung Richtung Osten erweitern. Also Deutschland wurde zusammengeführt. Mhm. Alle haben Wachstum erlebt. Auch in Ostdeutschland und dann kam so Ende der 90er Jahre eine Delle, auch bei uns. Und wir haben dann gesagt, das, was wir in Deutschland jetzt gut gemacht haben, nämlich Dinge neu auszurichten, Kanäle besser zu bearbeiten, näher an den Kunden zu gehen, Sortimente zu erweitern, wie gesagt, von Brausen zu Armaturen. Haben wir gesagt, das müssen wir auch international machen. Also so die richtige Internationalisierungswelle, die kam durch ein Projekt, das nannten wir Global Speed, 2002, wo ich dann mit dem Vorstand und dem Klaus Kohl, der lange in der Führung war als Sohn des Eigentümers, haben wir 4 Wellen definiert, um Hans-Kohl zu globalisieren. Und ich hatte dann Gelegenheit, viel nach Asien zu gehen, Mittlerer Osten, auch in Europa gab es viele Länder noch zu erschließen, Lateinamerika. Und so habe ich tatsächlich Hans-Kohl aus den verschiedensten Aspekten kennengelernt, von der Zentrale, aber auch von Seiten des Marktes und aus dem Blick des Kunden und des Teams vor Ort, die jetzt nicht all die Ressourcen und die Infrastruktur haben, die man eben im Headquarter hat. Und das hat mich schon sehr geprägt. Und das ist heute auch noch mein Antrieb. Also ich bin jemand, der im Office in Schildach sitzt, da fängt es dann an zu kribbeln. Also ich muss dann raus, muss nah beim Kunden, beim Markt sein, um tatsächlich am Puls der Zeit zu sein.
Mhm. Du hast gerade von 4 Wellen gesprochen. Kannst du dich noch an die erste Welle erinnern?
Ja, die erste Welle war Richtung Osteuropa. Mhm. Also damals haben wir definiert, wir gehen Richtung Polen, Tschechien, Baltikum. Auch damals haben wir ein sehr gutes Geschäft mit Russland gehabt. Also wir haben Höhen erlebt, natürlich auch durch Geschäfte mit den Oligarchen geprägten Wohnungsbau, Luxuswellen, Hotels. Also da haben wir davon profitiert. In der Zwischenzeit sind wir wie viele aus Russland dann ausgestiegen, was sehr schmerzhaft war, weil wir haben 50 Kolleginnen und Kollegen verloren, die in all den guten und herausfordernden Phasen für Hansgrohe gekämpft haben. Die haben wir lang genug unterstützt, aber am Ende konnten wir auch nicht mehr wirklich helfen, weil mit den Sanktionen konntest du auch gar keine Gehälter mehr bezahlen. Also haben wir das Geschäft dann abgewickelt sozusagen.
Was schmerzhaft ist, gell?
Das war schmerzhaft für den Umsatz. Das war jetzt verschmerzbar mit 2% vom Gesamtkonzern. Also nicht so wirklich relevant, aber relevanter waren eigentlich die 50 Kolleginnen und Kollegen, die wir dann verloren haben. Und dann war die zweite Welle war eher Richtung Ost, Richtung Asien. Also ich war oft, auch im Zeitraum von 2004 bis 2010 in Asien, insbesondere in China. Und Hansgrohe hat ein sehr starkes Geschäft in China aufgebaut. Wir waren früh mit dran, auch mit eigener Produktion. Heute ist China der zweitgrößte Markt von Hansgrohe mit all den Herausforderungen, die wir eben erleben in der Immobilienkrise in Asien und in China. Aber das war für uns dann tatsächlich also diese zweite Welle. Nein, China ist, ich sage immer, too big to fail. Mhm. China ist für uns enorm wichtig als Absatzmarkt, aber auch als Markt für Innovation. Wir haben ein Innovationszentrum aufgebaut in Shanghai, weil dort sehen wir technologische Fortschritte, die wir in Osteuropa oder in Europa nicht wahrnehmen. Und deshalb, man kann China schon so als Fitnesscenter, um wach und fit und schnell zu bleiben, nennen, wo wir sehr viele Technologien auch in China entwickeln, die dann später in Europa relevant werden. Die Bedürfnisse der chinesischen und asiatischen Kunden sind andere.
Mhm. Kannst du uns ein Beispiel machen? Das ist ja sicherlich
die nutzen die Produkte im Badezimmer anders. Am Waschbecken brauchen die Armaturen, die auch einen Auszug haben, um tatsächlich Gesicht und Haare auch am Waschbecken zu waschen. Die brauchen viel mehr Staufläche, weil Kosmetika braucht mehr Staufläche. In der Dusche, die duschen abends wie morgens, die duschen länger. Die wollen andere Strahlarten, noch härtere Strahlen. Also da gibt's, wenn man den Insider anschaut, viele andere Bedürfnisse, die wir dann in Europa gar nicht so erfüllen müssen. Aus Sicht des Kunden. Deshalb als Unternehmen fokussieren wir uns immer mehr in eine regionale Ausrichtung zu Asien, Europa und Amerikas.
Also um Europa, stärker auf die Bedürfnisse.
Um mehr auf die Bedürfnisse einzugehen, einerseits. Und diese Local-for-Local-Ansätze, die aus logistischen Gründen auch relevant sind. Wie kann man die Kunden dann schnellstmöglich bedienen mit Produkten, Waren, Services? Haben wir sehr stark in den letzten Jahren unsere Geschäfte regionalisiert. Also in Europa für Europa fertigen, in Asien für Asien. Natürlich gibt es immer noch sehr viel Verkehr im Welthandel, auch bei uns. Komponenten, Materialien, einzelne Produkte, die nur in einem Standard gefertigt werden weltweit. Was hier und da herausfordernd ist, aufgrund der Zollpolitik und Lieferketten-Themen. Aber wir versuchen immer mehr zu regionalisieren.
Also das ist auch eine Welle, wenn ich das richtig verstehe, aber es gehört nicht zu den ersten 4.
Das war jetzt eher die logistische Welle. Die Expansionswelle war dann Asien, das war die zweite Welle. Die dritte Welle war dann eher Mittlerer Osten, Afrika und die vierte Welle Lateinamerika. Auch Afrika ist für uns ein wichtiger Kontinent. Da verteilen sich im Moment die Marktanteile. Ist noch ein kleines Geschäft, aber wachsend. Und Lateinamerika ist auch eine kleine Region, aber wir haben einen globalen Ansatz. Wir verkaufen in 145 Märkten, 55 Länder haben wir eine eigene Niederlassung. Und die anderen Märkte bedienen wir dann mit Absatzmittler, Distributionspartner, oft langjährige Partner, die dann unsere beiden Marken, Axor und Hansgrohe, vertreten.
Hast du als Hans-Jürgen schon immer gewusst, dass du das machen willst? Dass du also einem Unternehmen vorstehen möchtest, die großen strategischen Entscheidungen vorbereitest und vielleicht auch mitgestaltest und aber vor allem auch verantwortest? War dir das immer klar? Hattest du diese Ambition schon als Kind auf dem Sportplatz oder wo hat sich das entwickelt für dich?
Ich glaube, ich bin aufgewachsen auf dem Dorf. Ich habe 4 Geschwister, 2 Brüder und 2 Schwestern. Da muss man sich dann auch immer durchsetzen.
Bist du der Jüngste?
Ich bin der Zweitälteste. Also wie kam das? Bei allem, was ich gemacht habe, versuchte ich immer, das Beste zu erreichen. Während der Schulzeit war ich immer sehr fokussiert auf Sport, Fußball, wie jeder in Deutschland. Ich habe dann aber später angefangen mehr mit Individualsporttennis und Tischtennis. Da habe ich dann sehr viel immer wieder sportlicher gemacht und auch erreicht. Dann kam das Studium und dann habe ich den Sport aufgegeben, habe mich aufs Studium konzentriert. Und da kam ich zu Hans Krohe, hatte vielleicht auch das Glück im Nachhinein. Ich hatte einen ersten Vorgesetzten, Mentor, Coach, der war so ein bisschen Workaholic, der hat mich dann bei allen Themen mitarbeiten lassen, schon als junger 20-Jähriger, der in den Beruf eingestiegen ist, durfte bei vielen strategischen Themen mitarbeiten, linke und rechte Hand von ihm sein. Und wir haben dann geschafft, also ich vertrete immer noch die Meinung, Erfolg kommt vom Schaffen. Deshalb muss man schon mit Leidenschaft herangehen und auch muss es als Bestimmung haben. Aber so bin ich dann in das Unternehmen reingekommen und da habe ich gesehen, da kann man viel bewegen, da kriegt man viele Möglichkeiten, kann man gestalten. Und natürlich denkt man dann, jetzt mache ich mal die Aufgabe, jetzt werde ich mal Teamleiter. Bin dann sehr schnell im Vertrieb Deutschland, das haben wir zur Niederlassung gemacht, zur eigenen Gesellschaft. Bin ich dann in die Geschäftsführung schon mit 24 gekommen. Da habe ich auch ein paar Jahren gesagt, Deutschland ist gut, aber ich möchte mehr internationale Erfahrung sammeln. Dann habe ich ja eine neue Rolle bekommen. Also es ging dann immer weiter und natürlich fängt man dann irgendwann an, nicht Vorstand oder Vorstandsvorsitzender zu werden, aber irgendwann Teamleiter, Bereichsleiter zu werden. Ich bin dann sehr schnell auch im Unternehmen vorangekommen, vielleicht auch zu schnell, was dann nicht immer einfach war, auch für meine älteren Kolleginnen und Kollegen. Ich hatte damals dann einen wirklich besonderen Mentor, der gesagt hat, weißt du was, mach mal noch ein paar Jahre was anderes, geh zu einer anderen Firma im Konzern. Und da bin ich dann eben nach USA gegangen, nicht zu Hans Krohe, sondern zu Delta Faucet in Indianapolis und habe dann im Prinzip ein ganz anderes Unternehmen kennengelernt, eine operative Aufgabe bekommen. Und habe dort in Anführungszeichen meine Erfahrungen international gesammelt, auch in den USA. Unser Haupteigentümer ist amerikanisch. Insofern war das sehr wertvoll, amerikanische Kultur, American Work and Life kennenzulernen, kommunizieren mit Amerikanern. Ist anders. Jeder kennt die interkulturellen Unterschiede zwischen Europäern, Amerikanern, Asiaten. Das alles zu erleben, war schon wertvoll. Ich habe mir dann irgendwann schon überlegt, jetzt könnte ich auch mal Richtung Vorstand kommen. Aber das war für mich nie so das Ziel. Ich habe nie gesagt, ich muss jetzt Vorstand oder Vorstandsvorsitzender werden. Mir war immer wichtig, Erfahrungen zu sammeln und bei allem, was ich tue, irgendwo was Bleibendes zu schaffen. Ich bin intern getrieben, intrinsisch motiviert. Ich möchte Verantwortung tragen. Wir sind einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region bei uns, im Kinzigtal. Und deshalb ist für mich wichtig zu gestalten, Arbeitsplätze zu schaffen, zu sichern, in der Region eine Bedeutung zu tragen. Wir unterstützen sehr viel in der Region. Das ist mir persönlich auch wichtig, aber auch den Eigentümern. Mir ist wichtig, Lebensqualität von unseren Kunden zu erhöhen. Deshalb, wir sind einer der Innovation- und Design-Trendsetter in der Branche. Deshalb, Innovation ist unser Treiber. Wir sind nie zufrieden mit den Dingen. Und ich kriege oft die Frage, was kann man in einer Dusche noch besser machen? Die Antwort ist immer viel.
Wir haben erst angefangen.
Ja, wir haben erst angefangen, vor 125 Jahren bald. Aber ja, deshalb immer wieder neue Ideen zu entwickeln, Verantwortung zu tragen auch für Ressourcen. Ich meine, wir alle wissen, Wasser ist ein Lebenselixier. Ohne Wasser kein Leben. Deshalb sagen wir auch bei uns im Purpose, was ist Leben und unsere Leidenschaft? Wir beschäftigen uns jeden Tag mit Wasser. Mhm. Unsere Duschen funktionieren heute noch nicht ohne Wasser. Mhm. Und damit verantwortungsvoll umzugehen, Technologien zu haben, um Wasser und Energie zu sparen und trotzdem natürlich den Komfort nicht aufzugeben. Das ist sowas, was uns sehr stark antreibt. Und wo ich auch sage, das ist mir wichtig voranzugehen und mit den Ressourcen verantwortungsvoll umzugehen. Natürlich müssen wir die Kunden auch mitnehmen, damit die Dusche nicht mehr mit 20 Litern, sondern auch mit 10 Litern gut funktioniert und der Kunde ist zufrieden und die Frauen, die längere Haare haben, können das Shampoo noch aus den Haaren waschen und haben auch eine entspannte und komfortable Dusche. Deshalb, wir entwickeln viele Dinge. Ein Stichwort ist hier Green Vision, wo wir die Zukunft des Bades entwickelt haben. Und das ist für mich auch eine wichtige Verantwortung und irgendwo Sinn in meiner Rolle. Wir sind sehr wertegetrieben bei Hans Grohe. Mhm. Wir schauen uns auch immer wieder alle 3 bis 5 Jahre unsere Unternehmensphilosophie an. Müssen wir an den Werten nochmal weiterentwickeln. Mir persönlich, ich bin sehr stark getrieben von Vertrauen. Also Vertrauen ist für mich die Basis von allem. Vertrauen in mein Team, Vertrauen in meine Kollegen. Wenn ich alles kontrollieren muss, dann kommt man nicht wirklich voran. Also Empowerment gehört zu Vertrauen. Zu Vertrauen gehört auch Selbstvertrauen. Mhm. Wenn man Vertrauen zueinander hat, kannst du auch kontrovers und vielleicht auch mal in angespannten, herausfordernden Zeiten debattieren und die beste Lösung finden, auch wenn unterschiedliche Perspektiven im Raum stehen. Wenn man sich vertraut und kein Blatt zwischen einem ist, dann geht es einfacher und dann schaffen wir auch schneller Commitments und mehr Accountability und am Schluss resultiert daraus Ergebnis. Mhm. Aber deshalb, Vertrauen ist enorm wichtig, neben wertschätzender Umgang, Leidenschaft für das, was wir tun, wirklich alles zu geben und nicht sich mit Durchschnitt
zufrieden zu geben.
Und natürlich gehört da auch ein Team und Mitarbeiter und Miteinander dazu. Und der letzte Punkt, das ist schon für mich auch eine Aufgabe, eine Bestimmung, wo ich sage, du, ich bin mit 42 Vorstandsvorsitzender geworden, nicht weil ich 10 Jahre schon CEO war, sondern weil Menschen mich gefördert haben, mich unterstützt haben, mir Dinge zugetraut haben und ich mich in mich Vertrauen gesteckt haben. Und das wirklich weiterzugeben, Menschen weiter zu fördern, zu entwickeln, ist schon für mich ein großes Thema. Wir haben seit vielen Jahren, wir nennen das Talentschmiede, wir machen sehr viel Ausbildung und Entwicklung. Wir haben gerade erst 100 Jahre Ausbildung bei Hans Grohe gefeiert letztes Jahr. Und Leute zu fördern und zu entwickeln und zu fordern, das gehört für mich auch dazu. Wir haben, und das ist, glaube ich, besonders, wir haben in der Führungsmannschaft, im Vorstand, 5 Kolleginnen und Kollegen. 4 davon sind über 20 Jahre im Unternehmen. Wow. Und so gibt es sehr viele ähnliche Karrieren wie ich, die im Unternehmen viele verschiedene Aufgaben wahrnehmen, auch im Ausland sind, neue Rollen, Funktionen machen, um General Management-Fähigkeiten zu entwickeln.
Die gute Kontinuität und Stabilität im Unternehmen. Hm?
Ja, das ist, ich glaube, das ist besonders. Wir sagen auch, vielleicht kommen wir später auch ein bisschen zur Familie und was die Prägung der Familie war und ist. Wir haben auch so einen Spruch, den wir immer wieder sagen, Zukunft braucht Herkunft.
Absolut.
Mhm. Und
das glaube ich sogar von Goethe.
Das kann sein, ja. Das weißt du besser. Und ich glaube auch daran, und das meint nicht, dass wir gerne in der Vergangenheit schwelgen, sondern der Klaus Grohe, der Sohn des Firmengründers, Klaus Grohe ist aus 88, der kam sehr spät. Hans hatte 3 Söhne. Und der Klaus war der Jüngste, der kam erst 30, 35 Jahre nach seinen Brüdern. Und Der Klaus hat sehr viel Werte im Unternehmen geprägt. Er hat das Unternehmen eigentlich zum Innovations- und Designführer gemacht, war für ihn wichtig. Auch Zusammenarbeit mit Designern wie Philipp Stark wurde von ihm initiiert. Wir haben bis heute kein Industrial Design Team. Wir arbeiten mit externen Autorendesignern oder einer Designagentur, Phoenix Design aus Stuttgart, seit über 30 Jahren. Weil wir daran glauben, die externe Perspektive aus verschiedenen anderen Industrien bringt uns nach vorne, bringt andere Ideen und andere Perspektiven
bringt Neues
ein.
Hervor, genau.
Nachhaltigkeit war für ihn immer ein großes Thema. Mhm. Also er hat früh verstanden, wir haben Verantwortung für die Welt, Verantwortung für das Klima. Also daraus sind natürlich Themen entstanden wie erneuerbare Energien, auf erneuerbare Energien zu setzen, Photovoltaik zu fördern, die Nutzung von Wasser in Frage zu stellen, Technologien zu haben und tatsächlich den Verbrauch in der Dusche zu reduzieren. Mhm. Duschwasseraufbereitung für Grauwasser war so Themen von ihm und natürlich Qualität. Und neben diesen eher funktionalen Werten, wo man sagen, wofür steht Hans Grohe, hat er auch sehr viele verhaltensprägende Themen vorgelebt. Also von flachen Hierarchien, offene Bürotür. Bei uns gibt's heute noch kein Büro, das eine geschlossene Wand hat, sondern wir haben offene Türen und wenn da mal irgendeine Wand zu viel ist, dann sorge ich dafür, dass die Wand rauskommt. Super. Damit wir einfach zugänglich sind.
Andere auch, Transparenz auch schaffen, gell, miteinander.
Transparenz ist wichtig. Mir persönlich ist die Nähe zur Mannschaft wichtig. Wir sind Mitglied des Teams, wir sind Vorstand, wir haben eine Rolle, wir haben eine große Verantwortung für mehr als 5000 Menschen im Unternehmen, aber wir sind Mitglied des Teams. Also ich will mich nicht über jemand anders stellen. Ich sage für mich auch immer, ich werde nie jemand anweisen, irgendwas zu tun, was ich nicht bereit bin, selbst zu tun.
Das ist genau das, was ich unter dem Team auch sehe aktuell im Bereich des Leaderships, also des echten Führens sehe, dass man also vorlebt, was man sozusagen prägen möchte. Aber du hast gerade so viel Schönes gesagt und eins will ich jetzt nochmal so ein bisschen herausarbeiten. Du hast gerade gesagt, du hast von Bestimmung gesprochen, von Sinn gesprochen und das, was ich herausgehört habe, ist das Thema, dass du deine Bestimmung und deinen Sinn in dieser Rolle, in diesem Unternehmen gefunden hast und leben kannst.
Ja, ich glaube, sonst würde ich nicht so lange dabei sein. Ich habe in dieser Rolle oder erstmal in diesem Unternehmen und natürlich in dieser Rolle ein Umfeld, wo ich mich wohlfühle, ein Umfeld, wo ich Rückhalt spüre, ein Umfeld, wo ich viele Möglichkeiten zur Gestaltung habe. Hätte ich das nicht, hätte ich vielleicht nach 30 Jahren auch mal gesagt, das machen wir was anderes. Aber das spüre ich und Hans Grohe ist zwar schon global einer der führenden Unternehmen, aber wir machen Produkte, die Menschen zu Hause haben, Menschen begeistert. Das begeistert einen selbst, noch mehr zu geben. Wir entwickeln uns immer wieder weiter, sehen Potenziale. Wir haben immer zu viele Ideen. Da ist dann die Herausforderung zu priorisieren. Wir haben ein tolles Team, wo ich Leute entwickeln sehe von Azubis, die einsteigen, die dann auch mit 25 mal eine wichtige Rolle im Unternehmen einnehmen, wo ich sage, schön, da erkenne ich natürlich meinen eigenen Weg darin wieder und das ist mir wichtig. Deshalb
von 1 bis 10, wenn ich dich fragen würde, bist du erfüllt mit dem, was du machst? 10 wäre jetzt sehr ausgeprägt, 1 weniger. Was würdest du sagen, so im Alltäglichen?
Also ich würde sagen, hoch einstellig. man kann auch die 10 nehmen.
Wann bist du auch mal eine 8? Ich glaube, du bist oft eine 10 und das spürt man bei dir.
Nein, ich bin auch eine 8. Also es gibt Phasen, wo du...
In welcher Rolle? Was ist die 8 oder die 7 mal zwischendurch?
Also natürlich, die Welt ist im Moment in Unordnung.
Genau.
Und jetzt kann man alles schlecht reden. Vielleicht reden wir später auch noch über die Wirtschaft und die Entwicklung. Und wir können alle über die Herausforderungen reden. Das ist alles richtig. Am Ende müssen wir als Industrie, als Gesellschaft und auch mit der Politik anpacken, Dinge weiterentwickeln, wandeln. Es gibt natürlich auch Phasen, wo ich im Unternehmen erlebe, wir wissen eigentlich, was das Problem ist, aber wir kommen da nicht so richtig voran. Mhm. Wir rufen dann die nächste Sitzung ein, besprechen Dinge wieder. Wir machen dann einen Entscheidungszirkel und verschieben dann die Entscheidung. Und dann 3 Monate später sagen wir, jetzt hat sich's ja wieder weiterentwickelt, weil die Welt ist einfacher im neuen Normal, sehr schwankend. Mhm. Und dann werde ich ungeduldig trotz innerer Ruhe und manchmal auch Gelassenheit und Selbstbewusstsein. Aber dann ist eher so, die sagen, das passt mir jetzt eigentlich gar nicht, da müssen wir schneller werden. Und ich, aus meiner Sicht, Führung heute braucht natürlich Ruhe, Perspektivenwechsel, auch Akzeptanz, dass man mal Fehler macht. Aber es braucht vor allem mehr Geschwindigkeit in Deutschland. Also ich habe neulich mal von jemandem gehört, er sieht 3 Themen, die Führung heute besonders ausmacht. Das ist faster Insights, faster Decision und faster Implementation und Impact. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich hatte dann in einer anderen Konstellation mit dir mal darüber diskutiert, wie mutig sind Unternehmen denn heute? Und dann kam ein Spruch auf, der da hieß, One experiment is better than 1000 expert views. Und ich finde, es trifft es auch ganz gut, weil manchmal sind wir nicht mehr bereit zu experimentieren. Ich sage oft zu meinen Kollegen im Ausland, wenn ich unterwegs bin und die dann sagen, jetzt muss das Headquarter mir noch eine Freigabe geben. Und manchmal kriege ich nein und beim dritten Mal ja. Also da muss nur hartnäckig genug bleiben, um dann das Ja zu kriegen, war dann die
Professor
Aussage.
Professor Ottmar Schneck, der ein lieber Freund und Partner von uns, ein Ökonom, hat immer gesagt, und das finde ich wahnsinnig, er sagt, lieber an der Stelle fehlerhaft starten, als perfekt zu zögern. Würdest Absolut. Du diesen Satz unterschreiben?
Würde ich unterschreiben. Ich sage dann den Kollegen immer, you better ask for forgiveness than for permission. Und das gilt natürlich nicht in allen Fällen, aber wenn ich die Menschen empowere, also wenn ich in Kamerun jemanden habe, der nicht weiß, ob er jetzt den Preis anbieten darf oder nicht und dann im Headquarter anruft und 5 Tage später die Antwort bekommt, dann haben wir ein Problem. Und dann gibt's die Phase, wo ich sage, da bin ich nicht bei einer 10, sondern bei einer 8, Peter. Aber deshalb, es geht um Empowerment, um Mut. Gerade jetzt in Phasen, wo es schwierig ist, braucht es einen Kompass, braucht es Klarheit, braucht es Werte, braucht es klare Identität. Und die Menschen, die suchen das. Deshalb oft muss man sagen, jetzt geben wir das Blessing oder wir schenken das Vertrauen und lassen die Menschen lieber mit ihren Kompetenzen agieren und erlauben auch Fehler, weil in der aktuellen Phase können wir alles analysieren, aber wir wissen noch mehr als vor 10 Jahren, morgen ändern sich die Ausgangssituationen vielleicht und die Annahmen passen nicht mehr. Wir machen natürlich auch unsere Planung, unsere Budgets, ist klar, aber wir können nicht sagen, wir warten es mal ab, weil heute mehr denn je ist Aktivität gefordert.
Also du hast ja auch vorhin gesagt, du brauchst auf der einen Seite Bestimmung oder Sinn und auf der anderen Seite musst du machen, weil sonst kommst du nirgends an. Das waren vorhin deine wichtigen Treiber, also dass letzten Endes auch Fortschritt nur aus dem Machen heraus entstehen kann. Wenn wir nochmal zu diesem Thema kommen, wenn man ein Feld führt, also anführt, dann braucht man ja auch Menschen, denen man Vertrauen schenkt, aber die sind ja auch Leistungsträger in dieser Organisation. Die brauchen wir ja unbedingt. Inwieweit schaust du, dass die Leute, die sozusagen bei dir sind, nicht Karriere machen, sondern auch wirklich eins weitergehen und sagen, sie sind absolut in ihrer Kraft, sie haben ihren Sinn gefunden, sie sind sozusagen beitragend für das größere Bild. Schaust du da drauf? Guckst du dir diese Menschen an? Bist du aktiv in der Auswahl des Teams, gerade wenn es um deine Führungsmannschaft geht, eben eingebunden?
Also die direkte Führungsmannschaft natürlich ja. Indirekt teilweise auch in für uns wichtigen Rollen. Schauen wir die an, zum Beispiel jeder Geschäftsführer, der uns in den Ländern vertritt oder Werke führt, schauen wir uns an. Dann schauen wir uns auch im Vorstand an. Da nehme ich teilweise auch ein einzelnes Gespräch noch. Weil am Ende ist für mich die fachliche Kompetenz Haken dran.
Voraussetzung.
Am Ende ist immer die Frage, passt die Person zum Unternehmen? kann die das Team führen? Und da geht es nicht um methodische Kompetenz, sondern Persönlichkeit und soziale Kompetenzen. Und wenn ich rückblicke, wo ich die meisten Fehler gemacht habe, dann war es oft dann bei den Menschen, wo ich sage, hat dann doch nicht so gut gepasst und zu lange gewartet oder immer wieder Verbesserungen eingefordert und nicht gesehen und vielleicht nicht schnell genug gehandelt. Also das sind dann eigentlich die schlimmsten Fehler, die man machen kann. Deshalb Personalauswahl, Personalentwicklung und Förderung, deshalb wir holen immer wieder Leute von außen rein, um einfach neue Impulse und Sichtweisen, Perspektiven zu bekommen. Aber wir versuchen eigentlich eine gute Balance hinzukriegen und deshalb per Default entwickeln wir immer eigene Leute zuerst. Mhm. Wenn wir die Rollen nicht haben, die Fähigkeiten nicht haben, dann holen wir Leute von außen. Mhm. Oder ganz bewusst eine andere Perspektive mal zu haben. Aber eigentlich versuchen wir immer, die eigenen Leute zu entwickeln. Und deshalb gibt es auch Kollegen, die waren mein CFO-Kollege, mhm. Der war im Finanzbereich vor 15 Jahren. Mhm. Dann wurde er Geschäftsführer in Frankreich. Dann haben wir ihn in eine Vertriebsrolle geschickt für Exportmärkte als Regionleiter und dann habe ich ihn jetzt zum CFO befördert. Das war ein bisschen komisch für den einen oder anderen, aber er bringt da neben den Fachkompetenzen auch die Marktkompetenz, die unternehmerische Kompetenz und das Marktverständnis mit. Mhm. Wo wir gesagt haben, genau das brauchen wir als Unternehmen. Und ich glaube, so ist schon wichtig, das Team um sich herum richtig zu formen mit den Fähigkeiten. Und ich glaube, am Ende ist dann auch Klarheit. Wir reden über Werte, Werte schafft Identität. Identität sorgt auch für Orientierung. Und ich meine, die Orientierung braucht Klarheit, in welche Richtung wir gehen, um die Teams in Anführungszeichen zu mobilisieren. Und deshalb, ich finde, da gibt es einen kausalen Zusammenhang zwischen Werte und Erfolg.
Sehr richtig. Du weißt ja, das entspricht ja auch unserem Ansatz der Beyond-Methode. Wir glauben ja auch, dass man eben aus Wertschöpfung, also aus Werten Wertschöpfung formt. Ja. Voraussetzung ist immer, dass die Werte sozusagen jedem bewusst sind und dass man auch ganz bewusst Entscheidungen auf Basis von Werten treffen kann.
Ja.
Und aus Entscheidungen gibt es dann letzten Endes Erlebnisse und Ergebnisse und daraus entsteht sozusagen dann auch die gewünschte Zielkultur, die dann in der Lage ist, diese Wertschöpfung hervorzubringen, die man eigentlich beabsichtigt, aus dieser Identität heraus. Du hast gerade gesagt, dass Werte also euch ganz wichtig im Unternehmen sind und dass Werte eigentlich schon früh eine Rolle gespielt haben bei Hans Grohe in der Wertschöpfung. Wie auch aus dieser Herkunft heraus Hans Grohe eigentlich entstanden ist. Warum glaubst du, dass in der heutigen Zeit, die so schnelllebig ist, Werte effizient sind, also effektiv und effizient gleichermaßen?
Ja, ich glaube, du hast gerade selber schon geschildert, aus Werte kann Wertschöpfung entstehen. Mit Werte kann man dem Unternehmen einen klaren Kompass geben, wo die Reise hingehen soll, Werte schaffen, für Mitarbeiter auch Vertrauen, mhm. Gibt Klarheit, Authentizität, Stabilität. Und gerade jetzt in herausfordernden Zeiten ist es noch wichtiger, eine starke Kultur zu haben, mit Leidenschaft an die Themen ranzugehen. Mhm. Ich habe neulich auch mal einen Spruch gelesen, Leidenschaft schlägt Krise. Wenn die Menschen mit Leidenschaft in die Arbeit gehen, überzeugt sind, dass das Wertschöpfen ist, was sie tun, dann werden aus Krisen Chancen generiert. Da gibt es ja auch dieses schöne Wort in China, wo Krise übersetzt wird mit Gefahr und Chance. Mhm. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Krise ist immer auch eine Form der Chance. Mhm. Das erreiche ich aber nur mit der richtigen Einstellung. Insofern, Werte sind wichtig, wie vorher gesagt, Zukunft braucht Herkunft. Wenn man einen klaren Kompass hat, was uns ausmacht, wie wir Entscheidungen treffen, dann gibt es Phasen, wo auch schwieriger sind und vielleicht weniger erfolgreich. Aber wenn man dann den Kurs hier und da leicht anpasst, aber in Summe hält, glaube ich, und das haben wir oft als Unternehmen beweisen können, kommst du gestärkt und erfolgreicher aus der Krise wie andere. Insofern, ich glaube, Klarheit der Werte sind mehr denn je erfolgreich. Also natürlich haben wir auch unsere Finanzkennzahlen. Ich sage in dem Kontext immer, ich habe ja vorher gesagt, wir haben zwei Eigentümer, Familie und einen amerikanischen Mehrheitseigentümer, Fortune 500 Company. Da zählt natürlich, dass wir Shareholder Value generieren, was nichts Schlechtes ist. Für die Familie ist es nicht so relevant, ob wir jetzt 2-3% mehr EBIT haben oder nicht. Aber diese Symbiose aus Erfolgsorientierung und Innovation, Langfristorientierung ist schon wichtig. Am Ende sage ich immer, wenn wir unsere Unternehmensziele erreichen, nämlich unsere Kunden begeistern mit unseren Produkten, unseren Services, wenn wir Mitarbeiter zufriedenstellen, ein sehr guter Arbeitgeber sind, wenn wir nachhaltig arbeiten und wirken und handeln, dann werden wir unsere finanziellen Ziele erreichen. Also am Ende der Gewinn ist nicht Ziel, sondern Resultat des unternehmerischen Handelns. Natürlich haben wir auch Finanzziele.
Absolut.
Aber am Ende erreichen wir die durch Aktivitäten, durch Innovation, durch Vermarktung, durch qualitative Produktion. Und das schaffen wir nur mit Menschen, die irgendwo in dem Kompass folgen, die wir auch uns als Unternehmen und als Führungskräfte von mir über den Vorstand, über die Führungsmannschaft mit vorleben.
Und du sagst gerade, Leidenschaft schlägt Krise. Und für Leidenschaft braucht es ja sozusagen Identifikation. Und Identifikation kommt ja aus diesem Wort Identitas und Fazere, ja, aus dem Latein. Identitas heißt Wesenseinheit, also die Wesenseinheit, und Fazere heißt tun, machen. Also man könnte sagen, die Wesenseinheit herstellen. So. Das Schöne ist ja, dass wenn man sich also identifizieren möchte, dann muss man das Wesen erstmal kennen. Darum sagtest du ja gerade, die Mitarbeiter, denen muss die Werte, der Charakter des Unternehmens, des Wesens klar sein und auch die Intention, wohin dieses Unternehmen geht, also damit auch die Vision, muss ja greifbar sein. Ja. Wohin bewegen wir uns? So. Und dann eben die Frage im Sinne des Machens, was kann ich dazu tun, um heute, im Heute dazu beizutragen, diese Wesenseinheit herzustellen, also zu machen? Das heißt auch der Auftrag, wie jeder Einzelne in der Lage sein kann, befähigt ist, empowered ist, beizutragen, um das Wesen herzustellen und zu leben. Insofern ist diese Leidenschaft ja Ausdruck einer Haltung, die gelebt wird. Also es ist eine gelebte Haltung. Es ist ja nicht nur eine Absicht, sondern es ist eine spürbare Form, die kann man gemeinsam erleben. Wo erlebst du diese Leidenschaft im Alltag bei euch?
Also ich bin im Unternehmen viel unterwegs, wenn ich dann mal in Schelltag bin, entweder in Besprechungen oder in den Werken oder bei den Vertriebskollegen, auch gemeinsam mit Kunden. Du erlebst es in vielfältiger Hinsicht. Also wir hatten die letzten 2,5 Tage Innovationsworkshop, wo wir über die Innovation von 2027 bis 2030 reden. Und natürlich kann man sagen, klar, mit den Designern, da kann man immer mit Leidenschaft philosophieren und über morgen nachdenken. Aber da ist unglaublich viel Begeisterung dabei, trotz des Umfelds da eher einer schwierigen Phase ist. Du gehst in die Werke und Menschen begegnen dich, sprechen mit dir, trotz Herausforderungen, trotz vielleicht nicht das Volumen, was wir gestern produziert haben, wo wir auch mal Stunden reduzieren. Ich glaube, das wird insbesondere deshalb gelebt, weil wir offen und ehrlich über Herausforderungen reden, Leute mitnehmen, auch Perspektiven anhören, um alle mit zu aktivieren, um tatsächlich nach vorne zu gehen. Und das schaffen wir nur durch starke Werte und starke Kultur. Wir haben gerade erst eine Mitarbeiterbefragung abgeschlossen. Wir hatten so einen Rekordwert im Umsatz 2022. Wir sind im Bereich Wohnungsbauprodukte, haben wir alle profitiert von der Pandemie. Da hat jeder seine Wohnung, sein Bad abgegradet und wir hatten dann
jeder 20... Jeder hat zu Hause investiert, gell?
Jeder hat investiert. Wir konnten ja alle nicht mehr in den Urlaub gehen oder zum Fußball.
Ja.
Dann hatten wir jetzt die letzten Jahre doch eher eine Stagnation im Markt. Die Kollegen haben trotz alledem einen extrem hohen Engagement-Level, mhm. Über 80%. Mhm. Das war fast auf dem Niveau von den Rekordjahren. Und interessanterweise waren die Werte, die besonders hoch geratet waren, zum Beispiel, wir haben eine Unternehmensphilosophie und wir leben die. Wir denken eher langfristig und auch an Nachhaltigkeitsthemen, die sehr, sehr positiv bewertet werden. Das zeigt doch, dass diese Themen für die Menschen wichtig sind. Und die Menschen machen den Erfolg aus. Ohne die Menschen können wir Kunden nicht begeistern, können wir Produkte nicht liefern. Insofern, ich glaube, ist da ein großer Zusammenhang.
Riesenzusammenhang, glaube ich auch. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu, weil eine Kultur ist ja, wenn man sich das nochmal klar macht, eine Strategie ist schnell getan. Eine Kultur ist viel träger, aber damit auch viel werthaltiger. Also sie lebt ja das, idealerweise setzt sie die Strategie irgendwann mal um. Und wenn sie ankommt, dann ist es aber auch die Werthaltigkeit und die Nachhaltigkeit, die man damit schafft. Wenn wir da nochmal reingehen und vielleicht auch den Vergleich ziehen, gerade zu dem Thema, ihr seid ja engagiert, auch im Radsport. Ihr habt ein sehr, sehr erfolgreiches Team. Die führen regelmäßig sozusagen in den großen Kontexten das Feld an, was ich wahnsinnig finde. Und da seid ihr schon seit Jahren dabei. Also ist das Hansgrohe Bora-Team. Mittlerweile darf, glaube ich, auch Red Bull mitfahren. Erzähl doch mal, was ist das für ein Engagement und was war das für eine Idee und warum ist es für euch mehr als Sponsoring?
Also wir könnten immer noch erfolgreicher sein, Peter. Wir haben eine sehr, sehr gute Saison gehabt dieses Jahr. Aber vielleicht fange ich mal von vorne an. Wir sind jetzt 8 Jahre Sponsor einer UCI-Profi-Radmannschaft. Wir haben das 2017 gemeinsam angefangen mit einem Partnerunternehmen, nämlich Bora. Mhm. Bora aus Raubling, Küchengeräte, Kochfelder, Abzugssysteme. Und damals war das eine eigentlich ganz rationale Entscheidung. Oft ist es ja dann bei Eigentümern, die vielleicht früher mal Radsportler oder Semi-Pro waren oder Radsport-begeisterte Eigentümer oder Geschäftsführer. Ich fahre gerne Fahrrad, fuhr damals mit der Entscheidung auch gerne Fahrrad. Aber das war nicht der entscheidende Punkt, sondern für uns war es wichtig, Möglichkeit zu finden, unsere globale Markenbekanntheit weiter zu steigern. Mhm. Und neben Werbung haben wir gesagt, Sponsoring ist ein guter Hebel, um Medienaufmerksamkeit zu schaffen. Und auch Sportengagement bietet die Möglichkeit, Kunden mit auf Events zu nehmen und zu begeistern, mehr zu socializen. Also kam relativ schnell dann die Entscheidung, wir wollen ein Sponsoring. Und dann kommt es natürlich immer auf die Frage, mit welchen Sportarten. Und wenn man sich mit Sponsoring beschäftigt, dann kommt man immer vorbei beim Fußball, beim Formel 1, beim Tennis, beim Eishockey, natürlich auch beim Radsport. Der entscheidende Punkt damals war dann, der Radsport ist nach wie vor ein Sport, wo man Titelsponsor sein kann, weil die Einnahmen der Teams kommen fast ausschließlich aus Sponsorengeldern, mhm. Weil es gibt halt kein Stadion, wo man Eintritt bezahlt und da gibt es natürlich noch Merchandising, aber das ist noch ein kleinerer Bereich wie im Fußball. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dann entschieden, wir gehen in den Radsport. Und haben dann uns mit Bora zusammengetan. Küche und Bad passt perfekt zusammen. Mhm. Unser Team hieß dann, wir waren 2 Titelsponsor, Bora Hansgrohe. Also Team Bora Hansgrohe. Wir haben da sehr viele Erfolge erzielt. Wir haben den dreifachen Straßenradweltmeister Peter Sagan im Team gehabt. Der hat 7-mal das grüne Trikot in Paris gewonnen bei der Tour de France, also Sprinter-Trikot. Mhm. Also sehr viel. Und wir haben dann vor ein paar Jahren gesagt, grüne Trikots sind gut, gelbe Trikots sind besser. Ja. Weil das gelbe Trikot ist das Gewinnertrikot bei der Tour de France. Mhm. Und das hat seit vielen Jahren kein Deutscher mehr gewonnen und auch kein deutsches Team. Und wir haben gesagt, das ist eigentlich unser Ziel. Und vor 2 Jahren, wie du sagst, kam dann eine große Consumer Brand noch mit dazu, nämlich Red Bull. Heute heißt dieses Team Red Bull Bora Hansgrohe. Also wir haben sozusagen die Flügel dazu gekriegt. Der Radsport wird immer kommerzieller, wie viele Sportarten, und ein großer Partner hilft, auch um die Budgets jetzt nicht nur Richtung Fahrer, sondern auch weitere Professionalisierung des Teams, Sportstätten, Equipment da weiter zu stärken. Und wir haben auch dieses Jahr eine super Saison gehabt. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben alle die Tour de France verfolgt. Wir haben ja seit vielen Jahren zum ersten Mal wieder einen jungen deutschen Fahrer auf dem Podium gesehen mit dem Florian Lipperwitz, der erst im dritten Profijahr ist, bei der ersten Tour de France Dritter geworden. Unglaublich. Aber jetzt unabhängig vom sportlichen Erfolg, für uns, für mich war das immer klar, das ist nicht nur eine Marketingausgabe oder Marketinginvestition, sondern wenn wir in Sponsoring gehen, müssen wir das zum Hans-Ruhr-Move machen. Und deshalb haben wir auch früh dann gesagt, okay, wir müssen intern aktivieren. Und es fing dann halt auch damit an, dass wir im Vorstand gesagt haben, jeder kauft sich ein Fahrrad und wir sitzen aufs Radeln.
Mhm. Wir konnten dann Kilometer kriegt ihr dann pro Jahr gemeinsam auf die Straße?
Also wir haben mehrere Ausfahrten, mehrere Events. Jedes Werk hat so ein eigenes Radteam. Jede Woche treffen sich die Kolleginnen und Kollegen zur Ausfahrt. Manchmal ist auch der Vorstand dabei, aber nicht immer. Anstatt Wandertage machen wir Radausfahrten. Wir nehmen dann auch an Semi-Pro-Veranstaltungen teil. Wir haben dann mal gesagt, wir wollen die 5 Monumente im Radsport fahren. Und dazu gehört Flandern-Rundfahrt oder Paris-Roubaix. Wir sind jetzt bei 4. Einer steht nur aus, da fahre ich dann auch selbst mit. Und das Thema Radsport ist schon auch gut und kann man gut verbinden wie andere Sportarten, Sportanalogien. Die Tour de France hat 21 Etappen. Manchmal gewinnt man eine Etappe, manchmal verliert man eine. Du musst gut am Berg sein, aber natürlich auch gut auf der Flachetappe. Also wenn man den Fußball als Analogie nimmt, kann man immer sagen, der Angriff gewinnt die Spiele, aber die Abwehr gewinnt die Meisterschaft. Im Unternehmen könnte ich sagen, wir können uns nicht reich sparen. Also am Ende musst du auch Risiko eingehen, um Wachstum zu erzielen oder Rennen zu gewinnen. Mhm. Also da ist die Analogie immer gut. Du brauchst ein gutes Team, auch im Radsport wie im Unternehmen. Du brauchst da Zusammenarbeit, Hilfsbereitschaft, klare Ausrichtung, eine Strategie, eine gute Kultur und Mindset, um gemeinsam zu Erfolg zu kommen. Deshalb
für uns ist gewinnt das bessere Team? Also angenommen, wir hätten sozusagen die Besten eingekauft, also die besten Leistungssportler hätten wir eingekauft und sie wären kein Team. Glaubst du, sie hätten eine Chance sozusagen?
Nee, wenn du Rad fährst, da weißt du, dass du, wenn du im Windschatten fährst, dann sparst du ziemlich viel Kraft. Und deshalb, wenn du im Team zusammenfährst, um deinen Topfahrer in Position zu bringen, entweder beim Sprint oder wenn es darum geht, dass das Peloton wegfährt, ab und zu gibt es einen Platten oder technischer Defekt. Wenn du kein Team hast, der dich wieder ins Peloton hinfährt, weil die fahren ja im Schnitt 45 km/h, das kannst du auch als normaler Hobbyfahrer mal machen, wenn es leicht bergab geht. Oder wenn du wirklich gut trainiert bist. Also du brauchst dein Team, du brauchst das Team, das sich um Verpflegung sorgt, du brauchst das Team, das dir beim Bergfahren irgendwo auch den Wind rausnimmt und dich mitzieht. Also du brauchst ein Team. Ohne starkes Team kannst du nicht gewinnen. Das ist beim Sprint noch wichtiger, aber in Summe kannst du die besten Fahrer haben. Wenn du nicht ein gutes Team hast, dann wirst du nicht gewinnen. Es gibt 1-2 Fahrer, ich glaube, jeder kennt den Tadej Pogacar, der kann es fast aus eigener Kraft schaffen. Der hat ja jetzt viele Rennen gewonnen mit 80 Kilometer eigenständige Fahrt. Aber das sind Ausnahmeathleten, die schaffen es nicht. Und der gewinnt auch nicht die Tour de France ohne sein Team. Also lange Rede, kurzer Sinn ist wichtig. Und beim Radsport, wie im Unternehmen, wir sprachen hier über Leidenschaft, du brauchst auch Leidenschaft beim Radsport. Also
fährt da jemand mit, der sozusagen seine Bestimmung nicht im Radsport erfüllt oder erlebt?
Ich glaube nicht.
Also das sind, ich meine, also, ist der Leidenskörper ja auch ausgeprägt. Also die.
Ich meine, diese Sportler, sind es in der Regel Asketen, die führen ein herausforderndes Leben. Also der Tadej Pogacar, der hat 20 Rennen dieses Jahr gewonnen, der hat fast nichts verloren. Und er wie die anderen, die fahren alle im Jahr 30.000 Kilometer, 10.000 Kilometer Rennen. Also wer Rad fährt, ich fahre so 5.000 bis 7.000 pro Jahr, da muss man schon viel fahren. Ich fahre viel, oft fahre ich dann im Sommer oder ab Mai bis September fahre ich zur Arbeit, 20 Kilometer hin, 20, 30 zurück, wenn ich mal noch eine Runde drehe. Aber damit komme ich dann nicht auf 10.000. Also fahre ich dann oft am Wochenende. Ich habe eine Familie, zwei kleine Kinder. Da will ich eigentlich Samstag und Sonntag Zeit für die Familie haben. Also wenn ich dann am Wochenende fahre, 3, 4, 5 Stunden, dann mache ich das morgens. Also wer im Schwarzwald dann unterwegs ist, sieht mich vielleicht mal morgens um 5 im Sommer, wenn es hell wird. Und im Schwarzwald da kann man dem Tal entlang fahren oder auch mal in die Berge rein, Hügel rein. Und wenn man dann zu dem Berg hochfährt, brauchst du schon Leidenschaft. Wo du dich selbst vielleicht fragst jetzt, was machst du eigentlich morgens um 5:30 hier an dem Berg? Aber wenn du dann oben bist, eine anstrengende Woche, ja. Aber das ist für mich auch ein Ritual, um einfach abzuschalten und da auf andere Gedanken zu kommen. Und wenn du dann auf dem Berg oben bist, kannst du wieder runterfahren. Also ich glaube, es braucht Leidenschaft da für Profisport, braucht aber auch Leidenschaft im Unternehmen. Ohne Leidenschaft kein Antrieb, kein Durchhaltevermögen. Und ich glaube, das braucht man. Mhm. Wenn man keine Leidenschaft hat und vielleicht nicht an Bestimmungen arbeitet, sich versucht, selbst zu verwirklichen, dann kann man natürlich auch Spitzenleistung bringen, aber halt nicht auf Dauer.
Mhm. Wenn wir vielleicht ganz kurz aus diesem Radsport nochmal rausgehen, aber gleichzeitig uns nochmal so eine Ausfahrt gönnen. Was ich auch von dir weiß, ist, dass du mindestens einmal im Jahr unterwegs bist und dir neue Märkte anschaust. Und im Vorgespräch hatten wir über einen sehr interessanten Ausflug gesprochen auf diesen neuen Kontinent. Erzähl doch mal von deinem Afrika-Ausflug.
Ja, ich habe ja gesagt, wir sind global tätig. Deshalb versuche ich, so viel wie möglich rauszukommen. 40% meiner Zeit bin ich unterwegs. Und ich besuche natürlich unsere wichtigsten Märkte, Deutschland, China, USA, Großbritannien, Frankreich, Indien. Aber ich habe vor Jahren mir irgendwann mal gesagt, ich will jedes Jahr auch eine Woche in neue Märkte, kleinere Märkte gehen. Und seit 3 Jahren bin ich jetzt regelmäßig in Afrika. Wir haben auch Niederlassungen in Afrika, Südafrika, Marokko, Ägypten. Aber dieses Jahr hat es mich jetzt nach Ostafrika verschlagen. Und ich war in Tansania und Kenia. Da habe ich natürlich Händler getroffen, Ausstellungen eröffnet, Architekten und Designer getroffen. Auch in diesen Märkten in Afrika gibt es sehr viele Luxus-Apartments, Hotels, Luxus-Resorts auf Zanzibar. Aber mir ist unabhängig von all diesen Luxusressorts und schönen Projekten auch immer wieder wichtig, auch wenn ich in Märkte gehe, ein Stück weit die Gesellschaft zu verstehen, den Markt zu verstehen, das Umfeld zu verstehen. Und wir alle wissen, dass die Bevölkerung wächst, dass es natürlich infrastrukturelle Herausforderungen in Afrika gibt. Aber das live zu erleben, war dann schon nochmal mehr prägend. Mhm. Wenn man Tansania zum Beispiel anschaut, Tansania hat heute 70 Millionen Einwohner. Durchschnittsalter sind 17,5 Jahre. In Deutschland sind wir bei 47, wenn ich richtig informiert bin. Jede Familie hat zwischen 5 und 7 Kinder. Also die Bevölkerung wächst. Bis 2050 sind es von 70 auf 114 Millionen wahrscheinlich. Mhm. Jetzt kann man sagen, wirtschaftlich super, für Hansgrohe entsteht ein großer Markt. Mhm. Aber natürlich wissen wir alle, auch diese Märkte haben Herausforderungen, Infrastruktur, Wasserversorgung, Wohnraum.
Kultur.
50% der Bevölkerung lebt auf dem Land, Landwirtschaft. 50% lebt in der Stadt, davon 70% in Slums, wo keine oder wenig Infrastruktur da ist. Also gibt es da Herausforderungen für uns als Hansgrohe, und da bin ich jetzt wieder geschäftlich. Natürlich wachsen die Märkte, die Bevölkerung will vorankommen, die will mehr Lebensqualität, die suchen nach Arbeit. Sehr viele Technologien sind die fortschrittlicher wie in Deutschland. Die haben alle ein digitales Bezahlsystem, weil mit den Schillingnoten läuft da keiner rum. Geht gar nicht anders. Aber für uns war dann auch immer wieder die Frage, wie können wir denn neben CSR-Maßnahmen auch diese Märkte für uns langfristig unterstützen, Geschäft machen und auch in diesen Märkten Möglichkeiten schaffen für talentierte Menschen, um an dieser Entwicklung teilzunehmen. Wir haben jetzt für uns ein Geschäftsfeld definiert, das nennen wir Social Innovation. Mhm. Und bei Social Innovation geht es darum, die physische Hygiene auch in infrastrukturell schwierigen Räumen, wo kein Zugang zu Trinkwasser, sauberem Wasser da ist, zu organisieren. Und wer sich mit Afrika beschäftigt, das sieht dann immer meistens die Damen, weil es die Aufgabe der Frauen, die Kanister an Wasser tragen.
Das Wasser herzubringen, genau.
So ein Kanister sind in der Regel so 20 Kilogramm, den tragen die da auf dem Kopf. Wenn die Familie halt 5 bis 7 Personen sind oder Kinder, dann brauchen so die Familien so 8 bis 10 Kanister. Also du läufst dann an die Wasserquelle, an den Brunnen 8 bis 10 Mal. Manchmal sind die auch 2, 3 Kilometer weg. Mhm. Und dann hast du das Wasser, das nimmst du natürlich zum Trinken, zum Kochen und so weiter, aber auch zum Waschen. Mhm. Und wenn du keine Produkte hast, dann spritzt du dich halt ab. Damit geht unglaublich viel Wasser verloren. Mhm. Und deshalb haben wir uns mit der Frage auseinandergesetzt, wie kann man denn, wenn es Dignified Hygiene, also würdige Hygiene, organisieren. Und daraus sind dann Produktideen entstanden mit einer Dusche, die als Pumpe funktioniert. Ein Kanister, wo du halt aufpumpen kannst und dann kannst dich duschen. Und da geht es natürlich für uns um Produkte auch in diesem Markt zu verkaufen. Aber die Menschen, die das sehen, sind die begeistert und die sagen dann, wie kann ich dieses Produkt weiterverkaufen? Mhm. Also da entsteht dann auch wiederum weiteres Geschäft, weil dieses Problem, das ich jetzt gerade geschildert habe, das ist überall in der ländlichen Bevölkerung, aber auch in der städtischen Bevölkerung, die noch keine Infrastruktur zu Wasser haben. Wow. Mhm. Also das sind dann so Themen, wo ich mich auch mal damit auseinandersetze, wo ich sage, das ist für uns als Unternehmen wichtig. Und privat, wenn du in diesen Ländern bist, Kenia ist, ich sag mal, Zentrum, wo alles zusammenkommt, wo der Klimawandel eben direkt zu spüren ist. Also auch dort gibt es sehr viel Wasserknappheit, obwohl es am Äquator ist. Mhm. Bevölkerung wächst. Dieser Klimawandel hat immer mehr Extreme von viel Regen oder kein Regen.
Genau.
Biodiversität geht verloren. Mhm. Also das sind wunderbare, wunderbare Nationalparks. Mhm. Aber mit dem Bevölkerungswachstum, Landwirtschaft, mehr und mehr Fläche muss auch bearbeitet werden, um Nahrung
Lebensraum herzubringen.
Zu kreieren, Lebensraum zu schaffen. Und das schafft wiederum Konflikte mit den Tieren, weil die Elefanten, die laufen halt dorthin, wo es Wasser gibt. Und wenn da eine Siedlung ist, dann ist es ein Problem. Also werden halt die Elefanten auch abgeschossen oder die Löwen abgeschossen. Und das hinzukriegen, das habe ich mir auch vor Ort angeschaut mit einigen Organisationen, wie die das machen, wie die auch die Kinder haben Schulen angeschaut. Und also das prägt einen dann schon. Das sieht man in der Schönheit des Landes, aber wenn man dann hinter die Kulissen geht und versteht, dann mit welchen Herausforderungen die kämpfen, um die Symbiose zwischen Mensch und Tier
und Natur zu organisieren allgemein.
Und Natur allgemein. Also das ist dann immer ganz spannend. Und deshalb zurück zu deiner Frage. Für mich ist es persönlich wichtig, auch mehr zu verstehen. Wir können nur einen kleinen Beitrag leisten mit dem, was wir tun. Aber wenn alle einen kleinen Beitrag leisten, dann kommen wir weiter.
Hans-Jürgen, ich könnte mich mit dir Stunden weiter unterhalten. weil es einfach so spannend und so vielseitig ist. Aber wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, es gibt Werte, die haben Hans Grohe groß gemacht. Welche Werte sollten dazukommen aus deiner Sicht, also weiterhin die Wertschöpfung prägen und gestalten? Welche Zukunftswerte brauchen Unternehmen? Also nicht nur Hans Grohe und die Hans Grohe Group, sondern welche Werte brauchst du in der heutigen Zeit mehr denn je? Ich habe vorhin im Gespräch von dir erfahren, dass es Leidenschaft, es braucht aber auch Mut und es braucht Offenheit. Das waren jetzt drei Dinge, die ich sozusagen jetzt rausnehme. Was glaubst du, was es noch braucht? Und warum sind diese Faktoren nochmal Mut, Leidenschaft und Offenheit? Also die Offenheit hast du jetzt gerade schön geschildert, auch im Sinne sozusagen von hinschauen, echt Interesse haben für neue Märkte, aber auch für Kulturen, für strukturelle Herausforderungen und Probleme, aber gleichzeitig auch die Chance, die da drin steckt. Wo sagst du, das sind Zukunftswerte, die brauchen wir als deutsches, als europäisches, als aber in der Welt tätiges Unternehmen?
Ich glaube, wenn man den Kontext noch ein bisschen größer zieht und sich auch mit der deutschen Wirtschaft auseinandersetzt, europäischen Wirtschaft, deutsche Wirtschaft, ich meine, Deutschland ist mittelstandsgeprägt, Herz der deutschen Wirtschaft. Wir hören ja immer nur die Herausforderungen, die wir haben, und die sind viele. Aber wir können aber den Standard schlecht reden. Oder wir können uns auf das konzentrieren, was wir gut können, weil es gibt viele Stärken. Mhm. Know-how, Wissen, mhm. Innovationskraft, mhm. Industrieerfahrung. Wir haben viele, viele Chancen. Wir sind führend in Green Tech-Themen. Wir sind führend in neue Geschäftsmodelle. Also Erkenntnisse haben wir genug. Es braucht da den Leistungswillen, die Bereitschaft anzupacken, mhm. Die positive Einstellung, wenn man die Zeitung aufschlägt, soziale Medien aufmacht, dann hörst du auch immer die Negativthemen. Also ich glaube, es braucht da auch mal wieder positiveres Mindset, Aufbruch, Stimmung, so diesen Ruck, den brauchen wir jetzt. Und wir können immer sagen, die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen. Mhm. Daran arbeiten die. Ich bin oft in Berlin und auch in Brüssel und ich weiß, dass die daran arbeiten, aber wenn die Mehrheitsverhältnisse so sind, wie sie sind, ist es schwer. Mhm. Und deshalb kann man jetzt nicht sagen, Politik soll man machen und dann machen wir. Also am Ende muss die Gesellschaft mitwirken, Industrie, Unternehmen müssen mitwirken, um Deutschland auch zusammen zukunftsfähig und wettbewerbsfähig zu machen, weil die Herausforderungen sind groß. Ich will nicht sagen, es ist 5 vor 12, aber wir müssen was tun. Und wir haben ja gesagt, Werte sind der Treiber von all den Themen. Ich glaube, deshalb so diese Leistungsbereitschaft, Mut, Offenheit für Neues, Dinge in Frage zu stellen und voranzugehen. Ich nenne immer auch gern das Zitat, das jeder nutzt, auch von Steve Jobs, stay hungry and stay foolish. Also ich glaube, es ist wichtig, mutig zu sein, neue Dinge auszuprobieren, nicht so streng manchmal mit sich selbst zu sein. Also wir alle machen Fehler. Auch ich rede über die Fehler, die ich mache. Ich glaube, das ist wichtig, auch zu sagen, du, das war keine gute Entscheidung. Heute hat sich die Welt weitergedreht. Ich würde es heute anders entscheiden und morgen machen wir es anders. Ich glaube, das ist genauso wichtig. Akzeptiere es, Fehler zu machen, und der Lernbereitschaft ist glaube ich, auch wichtig. Und gleichzeitig, du hast gesagt, innere Ruhe, Offenheit für andere Perspektiven, Mut. Also wenn ich unsere Werte, wir gehen alle, wie gesagt, alle 5 Jahre durch so einen Prozess und wir starten auch so ein Kultur-Review und Werteprozess im nächsten Jahr wieder. Mhm. Und neben den 4 Werten, die wir heute haben, Vertrauen, Leidenschaft, Miteinander und Wertschätzung, vermutlich werden wir einen 5. Wert da gemeinsam mit dem Team noch entwickeln. Schauen wir mal, ob das Richtung Leistung geht, Bereitschaft ist schon bei, Leidenschaft mit dabei, oder wir haben viel über Fehlerkultur gesprochen. Da war dann oft die Diskussion, ja, wollen wir jetzt die Kultur haben, Fehler zu machen, oder müssen wir es anders nennen? Mhm. Aber ich glaube, dieser Mut, diese Offenheit, da Dinge zu riskieren, Experimente zu machen, ich glaube, das ist jetzt wichtig.
Mhm. Super, wow, sehr schön. Was ist dir noch ein ganz besonderes Herzensthema, wenn du jetzt sozusagen über die Zukunft von euch nachdenkst? Angenommen, du dürftest dir was wünschen. Was wäre es? Was wünschst du dir für die Zukunft von dir selbst, aber gleichzeitig auch von diesem großartigen Unternehmen Hansgrohe?
Also ich von mir selbst, ich wünsche mir, dass ich jeden Morgen gesund aufstehen kann. Mhm. Und deshalb ist mir wichtig, immer eine Balance zu haben. Mhm. Ich wünsche von mir, dass ich weiter so offen bleibe, bereit sein, andere Perspektiven aufzugreifen, die zu verarbeiten. Ich wünsche mir von mir, dass ich weiter nah beim Kunden bleibe, trotz allen Herausforderungen, die wir managen müssen. Das ist mir wichtig, da ich für unsere Kolleginnen und Kollegen Vorbild sein will. Mhm. Sobald ich das nicht mehr sein kann und ich sage im Spiegel, jetzt fällt mir der Kompass, dann wird es dann besser sein, dass es jemand anders macht. Deshalb wünsche ich mir das, dass ich die Dinge erhalten kann. Für so ein Unternehmen, wie gesagt, es gibt wahnsinnig viele Potenziale im Unternehmen. Wie viele Unternehmen in Deutschland gehen wir durch sehr viel Transformation. Mhm. Und manchmal hört man dann, ja, jetzt transformieren wir die nächsten 2 Jahre und dann sind wir auf dem Berg oben und dann kann man den Berg runterrollen. Ich glaube, das ist klar. Für das Unternehmen wünsche ich mir, dass wir an unseren Stärken festhalten, dass wir uns nicht zu sehr mit internen Themen beschäftigen, was nicht so gut läuft, sondern mit den Stärken auseinandersetzen, um in einem schwierigen Umfeld Marktanteile zu holen, zu wachsen, und unsere Kunden begeistern können mit tollen Duschen, tollen Armaturen, um die schönsten Momente mit Wasser zu kreieren.
Das Schöne ist, wenn man jetzt gerade das Glück hat, in deine leuchtenden Augen zu schauen, dann weiß man, dass das kommen wird. In diesem Sinne, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Und es ist großartig, so zu erleben, dass wenn jemand so passioniert dabei ist, dass er wirklich ganz viel bewegen kann. Vielen Dank dir.
Vielen Dank dir, Peter.
Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank an Hans-Jürgen Kallenbach für das offene Gespräch und euch vielen Dank fürs Zuhören. Hans-Jürgen hat eindrucksvoll gezeigt, was es bedeutet, mit Leidenschaft, Beständigkeit und Werten zu führen und wie eine klare Vision ein Unternehmen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell prägen kann. Besonders beeindruckt hat mich, wie sehr ihn seine langjährige Verbindung zu Hansgrohe geprägt hat. Mehr als 25 Jahre im selben Unternehmen bzw. unternehmensnah zu arbeiten, das ist eine wahre Langstrecke. Und vielleicht ist genau das Geheimnis seines Erfolgs. Dranbleiben, Beständigkeit, offen bleiben und ständige Weiterentwicklung. Aber auch der Anspruch an Höchstleistung und Exzellenz. Ich hoffe, ihr konntet aus der Folge genauso viel Inspiration mitnehmen wie ich. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.